5 vor 12. Ein Podcast des Studiengangs Ethik der Textkultur. Wir wollen kritische und nachhaltige Diskussionen zu aktuellen Problemlagen führen. Wichtige Zeugen unserer Zeit werden eingeladen, Stellung zu beziehen, aufzurütteln, aber auch Hintergründe zu beleuchten, Zusammenhänge zu reflektieren und vielleicht auch Visionen zu formulieren.
Ganz herzlich guten Morgen sagen an Ulrike Dresner, die nämlich zurzeit am Dartmouth College in New Hampshire in den USA lehrt. Und bei ihr ist es 6 Uhr in der Früh. Deswegen muss ich das zuerst sagen. Vielen, vielen Dank, Ulrike Dresner, dass du gekommen bist heute früh. Für uns ist es die Mittagszeit.
Guten Morgen.
Und wir freuen uns wirklich sehr, dass du bereit warst, an unserem Format 5 vor 12 teilzunehmen, das ja Ethik der Textkulturen seit 2 Semestern durchführt. Und ich möchte, bevor Ulrike Dresner ihren Vortrag hält, der ja eine halbe Stunde dauern wird, und an diesem Vortrag schließt sich dann eine Diskussion an, möchte ich sie natürlich kurz vorstellen. Wir, Ulrike Dresner und ich, kennen uns schon seit langem. Wir waren nämlich zeitgleich wissenschaftliche Assistentinnen an der LMU in München, wo sie in der Medievistik promoviert hat über Intertextualitätstheorien und sich dann aber, was wir damals alle sehr bewundert haben, entschieden hat, der Universität den Rücken zu kehren und Schriftstellerin zu sein, als Schriftstellerin zu leben. Die Forschung hat sie allerdings nie hinter sich gelassen. Wenn man ihre Homepage öffnet, dann wird man eingeladen mit den Worten: Ulrike Dresner betreibt Forschung zu Menschen. Und sie sagt selbst darüber hinaus dazu: Ich schreibe, um hörbar zu machen, in Sprache zu übersetzen, was gemeinhin nicht gesprochen wird, nicht sprechbar scheint. Also eine Forscherin, die sich mit Menschen, mit der Sprache beschäftigt. Und all dies verdichtet sich in ihrem Werk auf eine sehr spannende Weise in Gedichten, in Romanen, Novellen, Ortsbeschreibungen, Essays. Über den Konnex von Wissenschaft und Literatur haben wir mit ihr hier in Erlangen schon öfters Gelegenheit gehabt zu sprechen. Vor allen Dingen haben wir seinerzeit, als ihr Roman 7 Sprünge vom Rand der Welt 2014 erschien, der auch preisgekrönt war, mit ihr diskutiert. In diesem Roman kommt ja neben der Affenforschung auch die transgenerationelle Traumaforschung, vor allem aber das Thema Flucht und Vertreibung ins Spiel. Und dieses Thema beschäftigt sie zurzeit in einer Trilogie sehr intensiv. Der zweite Band ist 2020 erschienen, mit dem Titel Schwitters, ebenso spannend zu lesen wie 7 Sprünge vom Rand der Welt. Also Literatur und Wissenschaft ist etwas, was für Ulrike Dresner thematisch, aber auch in ihrem praktischen Wirken sehr wichtig ist. Die Verbindung praktiziert sie auch als Dozentin. Sie war ja schon eingeladen, zahlreich als Poetik-Dozentin, unter anderem die Frankfurter Poetikvorlesungen, Bamberg, Hildesheim und andere Orte. Und sie ist seit 2018 Professorin für deutsche Literatur und literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut der Universität Leipzig. Also das soll vielleicht genügen, weil wir ja nicht so viel Zeit für die Vorstellung jetzt uns rauben wollen. Heute beschäftigt sich Ulrike Dresner mit einem Thema, das in ihrem Werk auch durchgängig eigentlich immer wieder eine Rolle spielt und vielfältig behandelt wird, nämlich mit einer Beleuchtung der Sprache und des Sprachgebrauchs aus ethischer Perspektive. Und der Titel ist sehr schön gewählt, finde ich, mit dem Obertitel Feine Sprache. Feine Sprache, wieder den Rassismus im deutschen Alltag. Ulrike, wir freuen uns wirklich sehr, ich muss es nochmal wiederholen, möchte es wiederholen, dass du zu früher Stunde um 6 Uhr deiner Zeit jetzt zu uns sprechen wirst, und herzliche Einladung, und ich gebe dir das Wort.
Ganz herzlichen Dank. Guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung meinerseits und dir, liebe Christine, für die konzisen Einführungsworte. Und ich möchte auch gar nicht weiter viel sagen, sondern beginnen mit unserem Thema. Dazu muss ich meine Brille aufsetzen. Und nun geht's los. Mein erster Teil heißt Pippi Langstrumpf hüpft historisch. Unter anderem gibt es einen Streit darüber, ob das N-Wort in Pippi Langstrumpf stehen bleiben soll oder nicht. Die Autorin hat es gesetzt. Oder sollen wir es doch anpassen, den heutigen Empfindlichkeiten? Empfindlichkeit, Sensitivity, PC-Diktat, historische Richtigkeit. Meine Tochter liest Goethes Faust in der Schule, in einer annotierten Ausgabe. Dort wird erklärt, wie die Rechtslage aussah, wenn eine Frau ein uneheliches Kind gebar, warum sie auf die Idee kommen mochte, es umzubringen nach der Geburt. Erklärt werden aber auch Wörter. Wörter zum Beispiel wie Feilgeboten. Sprache, Sprachen verändern sich ständig. Was zur Zeit X Konsens war, erscheint in anderem Licht. Es muss erläutert werden. Es wird für eine heutige Lektüre angepasst. Das machen wir selbstverständlich. Als Autorin bin ich der Meinung, dass Sprache Wahrnehmung formt. Auch andersrum, gewiss. Wahrnehmung formt und verändert Sprache. Sprache ist politisch. Über Sprache drücke ich meine Weltsicht aus. Über Sprache propagiere ich. Ich mache eine Aussage durch das Vokabular, das ich benutze oder nicht benutze. Es geht nicht um Sprachzensur, wenn wir über feine Sprache im Zusammenhang von Diskriminierung nachdenken. Es geht um, erstens, historische Kontextualisierung. Wir nehmen sie immer wieder vor, um zu verstehen. Und um, zweitens, zu wiederholen oder eben nicht zu wiederholen. Um, drittens, Erkenntnis zu gewinnen. Ich beginne mit dem dritten Punkt. Sprache und Erkenntnis stehen in einem Wechselverhältnis. Ohne Sprache sind meine Sinne blind, ohne Sinneswahrnehmungen ist meine Sprache stumm. Sprachliche Formulierungen, Konzepte, Gedanken bringen Erkenntnisse überhaupt erst hervor. Warum lese ich? Eben aus diesem Grund. Sprachliche Differenzierung führt zu einer Differenzierung meiner Wahrnehmung und Verarbeitung meiner Wirklichkeit. In diesem Sinn schafft Sprache Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit ist Sprache weder vorgängig, also unabhängig von ihr, noch allein ihr Effekt. Damit komme ich zu Punkt 1 und 2 der historischen Kontextualisierung und dem Wunsch oder der Entscheidung, ob man etwas wiederholt oder nicht wiederholen möchte. Es geht also da, in dem eben besprochenen Sinn, Sprache Wirklichkeit schafft, durchaus auch um meine Wortwahl. Wenn ich bemerke, dass Wörter andere verletzen, die ich nicht verletzen möchte, kann ich darauf beharren, erstens, diese Wörter weiterhin zu benutzen, zweitens, diese Wörter weiterhin mit einer historischen Erklärung zu benutzen, drittens, diese Wörter nicht mehr zu benutzen. Welchen Weg ich wähle, wird abhängig davon, was für eine Art von Person ich bin. Eine historisch arbeitende Akademikerin wird sich vielleicht für zwei entscheiden, Wörter weiterhin mit historischer Erklärung benutzen. Und eine politisch entsprechend eingestellte Person vielleicht für eins, ich will diese Wörter weiterhin benutzen. Die Entscheidung hängt aber nicht nur von etwas wie Charakter oder politischer Einstellung ab, sie hängt auch, und ich glaube wesentlich, davon ab, welche Kraft, welche Macht ich Sprache überhaupt zuschreibe. Wie ich das Verhältnis zwischen ihrem semantischen und ihrem performativen Gehalt einschätze. Es kommt also auf mein Sprachbild an. Als Schriftstellerin ist Sprache für mich ein geliebtes, vielfach gewendetes, umwendbares, lebendiges Werkzeug. Und mit Werkzeug meine ich tatsächlich ein Handlungszeug. Etwas, womit man etwas tut. Meine ganze Erfahrung als Dichterin, der performative Aspekt ist viel stärker als der semantische, wenn Semantik sehr einschränkend für die Zwecke hier als die Lexikonbedeutung aufgefasst wird. Ich selbst verstehe Semantik nicht so. Sie ist verbacken mit den performativen Aspekten. Die beiden, Semantik und Performance, sind so innig ineinander geknetet, als wie ein Teig, und das war ein kleines Stück Kleist. Sprich, Ein wesentlicher Teil der Semantik eines Gedichtes ist seine Sprachperformance. Konkrete Details seiner sprachlichen Form, Pausen, Betonungen, Klanggestalten. Ich lese Ihnen jetzt hier vor ein Gedicht aus dem Zyklus zum Verfertigen von Gedanken in Sprache. Der Zyklus ist unveröffentlicht. Man hat also überhaupt keine Chance, wenn ich jetzt etwas tue, was sehr gemein ist. Das Gedicht heißt übrigens auch das Gemeine des Gedankens. Ich lese Ihnen einfach nur die Vokale vor. Ei, a, e, ei, a, e, ü, i, ü, e, ü, ü, e, i, e, 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 o, o, e, o, ü, e, ei, a, e, ei, a, e, e, ü, e, i, i, e, i, 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 a, e, i, o, e, 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 i, ei, a, e, ei, a, e, o, ei, i, i, a, a, e, e, i, u, e, ü, ü, i, au, a, o, e, i, e, e, ei, e, i, e, 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 au.
Dankeschön. Ich habe es geschafft. Morgen Konzentration. Ich habe ja hier das ganze Gedicht. Ich lese das ganze Gedicht auch vor und dann können Sie für sich selbst abgleichen, wie das so aussieht mit dem, was man mitbekommt über die Vokale und was jetzt die Vollsemantik tut. Meins, sagt er, eins, sagt er, hüpft mit den Flügeln, hüpft übers Hirnbeet. Letzte Kontrolle, schon Flügge, meinst, sagt er, eins, sagt er. Gehört ich dir? Jetzt bin ich, ich, sagt er, mit stolz geschwellter Stirn. Eis, sagt er, Meise, sagt er, und zeigt sie ihr, lachend, krachend, verwirrt und enthüpft, schlüpft, schwirrt, schlauft. Am Morgen, pitz, pek, weg, säusle, liebe Merle, saus. Überschrift, das Gemeine des Gedankens, das ist der Moment, in dem er endlich auf die Welt kommt und davon springt. Zurück zu unseren Gedankengängen. Astrid Lindgren trat ein für das Recht eines jeden Menschen, auch kurzer Menschen, nicht verletzt zu werden. Das Recht, Außenseiterin zu sein, Pippi Langstrumpf zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich der Implikationen des N-Wortes bewusst war. Ich kann mir aus dem Kontext ihres Werkes nicht vorstellen, dass sie nicht wollen würde, dass man dieses Wort ersetzt. Doch damit ist keine Lösung vorgegeben, sondern klarer gezeigt, wozwischen Mann oder ich abwäge. Schreibt man das N-Wort in den Pippi-Langstrumpf-Band, den man heute druckt und in dem man auch einiges sonst sprachlich und im Vergleich zu früheren Übersetzungen angeglichen hat. Schon die gesamte Rechtschreibung zum Beispiel hat man verändert. Oder man hat etwas verändert aus der ersten Übersetzung, der zweiten und der dritten, weil es heute altbacken klingt. Denn wir haben es bei Pippi Langstrumpf mit einer Übersetzung zu tun. Was heißt das eigentlich? Übersetzen bedeutet, über eine Entscheidung der Autorin wird erneut eine Entscheidung getroffen. Und nun treffen wir eine Entscheidung über eine bereits einmal getroffene Entscheidung über die Entscheidung einer Autorin und so weiter. Weil wir Ketten von Übersetzungen haben und beobachten und darüber diskutieren, ob wir eine Übersetzung verändern. Ich gehe nochmal ein auf die Alternativen. Stehen lassen. Dazu meine Frage, wenn ich es stehen lasse, werden Fehlstellen, Schiefheiten, Diskriminierungen größer durch die immer wieder wiederholte Entscheidung für Sie? Aus meiner Sicht ja. Es ist ein aus meiner Sicht auch oft vergessenes Argument, wenn historisch argumentiert wird. Das historische Argument, der die Autorin setzte, ist so, wir bleiben dabei, gibt einer heimlichen Sehnsucht nach, nämlich jener nach der Stillstellung der Zeit. Sie denkt in Bezug auf Literatur statisch, werkontologisch, traurig. Zweite Möglichkeit, Tilgung mit Kommentar. Hier kommt etwas wie das kollektive Gedächtnis ins Spiel. Es ist verbunden mit Zutrauen, Mündigkeit, Historizität, und Kritikfähigkeit. Wenn man das tun will, kommentieren, setze ich all dieses andere, Mündigkeit, Historizität, Kritikfähigkeit voraus. Dritte Möglichkeit, man tilgt das Wort ohne Kommentar.
Auch hier die Frage, wie viel Mündigkeit traut man dem Publikum zu? Im Falle eines Kinderbuches ist das schwierig. Wem traut man das zu? Dem erwachsenen, vorlesenden Publikum oder dem selbstlesenden, kindlichen Publikum? Mein zweiter Punkt, Wahrnehmungsmechanismen. Für diesen Punkt möchte ich die Rolle wechseln. Bis eben sprach ich in der Abstraktion meiner Autorinnenschaft. Nun spricht die biografische Person Ulrike Dresden. Als ich mit meiner Tochter, sie war eben 3 Jahre alt, die ersten Male auf deutsche Spielplätze ging, kam es vor, dass Kinder, die um uns herum spielten, ältere Kinder, anfingen, einen Schokoladensong anzustimmen. Meine Tochter konnte kaum Deutsch, doch sie verstand, dass sie gemeint war. Und sie verstand auch, dass es nicht freundlich war, sondern eine Grenzziehung, eine Herausforderung. Mindestens eine Herausforderung. Hey, wir sehen dich. Wenn du mit uns in Kontakt kommen willst, dann verhalte dich dazu, dass wir deine Hautfarbe sehen, dass du hier in der Minderheit bist. Wie kamen diese älteren Kinder dazu? Die Kinder im Kindergarten, ebenfalls 3 Jahre alt, verhielten sich nicht so. Sie nahmen Hautfarbe nicht anders als Augenfarbe wahr, sahen sie, doch sie war kein Zeichen. Ich habe keine Patentantwort auf die gestellte Frage nach dem Umgang mit verletzenden Wörtern und Texten. Es kommt auf den Fall an, das Publikum, den Kontext. Man kann das N-Wort nicht totschweigen. Es wäre ein Fehler, einen Fehler durch eine Lüge zu ersetzen. Ich für mich kann und will nicht leugnen, wie die N-Geschichte aussieht, wie sie heute aussieht. Sprich, erste Konsequenz, die Möglichkeit, nicht über Hautfarbe zu sprechen, gibt es nicht. Wir nehmen sie wahr. Dieses Wahrnehmen ist Teil unserer Grundausstattung als Säugetiere. Wir nehmen bei unserem Gegenüber alles Mögliche wahr. Alter, Gesundheitszustand, Sexualität, wir riechen Fruchtbarkeit, wir nehmen Wehrhaftigkeit wahr, etc. All dies, sagen mir Neurowissenschaftler, ist Teil unserer Überlebensmechanismen. Ein überlebensförderndes In-and-Out-Grouping, das, siehe Wolfsrudel, siehe Affenhorde, ständig stattfindet. Und das, so tief in uns verankert, ist, weil es so alt ist, also auch physiologisch tief im Hirnstamm sitzt, so, dass wir keinen willkürlichen Zugriff darauf haben. Was wir tun können und wozu wir feine Sprache brauchen. Erstens, zugeben, dass wir wahrnehmen. Zweitens, damit umgehen, dass wir wahrnehmen. Drittens, Sprachformen für diese Wahrnehmung finden, die Hautfarbe desemantisieren. Und zu einem Körperzeichen machen wie Augenfarbe, Haarfarbe. Wichtig in bestimmten Kontexten, überhaupt keine Frage. Ich kaufe Lidschatten, ich kaufe ein Kleid. In der Regel aber irrelevant. So irrelevant, dass es uns gar nicht bewusst wird. Jetzt kenne ich zum Beispiel Christine Lubkoll seit einer kleinen Ewigkeit. Keine Vorstellung von ihrer Haarfarbe oder ihrer Augenfarbe, das meine ich. Außer ich mache jetzt hier ihr Bild ganz groß und ich schaue mal. Dritter Punkt. Strategien der Desemantisierung, von der ich eben gesprochen habe. Die haben wir nicht richtig. Wir müssen sie entwickeln. Semantisierung ist ja auch ein sprachlicher Prozess und so sollten auch dem Semantisierungsvorgang sprachlich aussehen. Sprachpraktisch. Erstens, warum brauchen wir sie? Weil die Fragen, Verhaltensweisen, um die es geht, verletzend sind. Ist es verletzend, wenn ich meinem Kind das N-Wort in voller Schönheit mit Fußnote vorlese? Ja. Ich lasse es also weg. Dabei ist mein Kind nicht sonderlich afrikanischen Ursprungs, nicht anders als ich. Aber es ist eben nicht weiß. Und es versteht die Ausgrenzung sofort hinwort. Reicht. Für mich ist dieses Weglassen eine fraglose Abwägung. Die historisch dubiose Richtigkeit oder die Verletzung einer 5-Jährigen. Später kann ich ja eine Geschichte dazu erzählen. Aber auch Kinder von nicht sprachbewussten Eltern sollten geschützt sein. Zweitens, warum suchen wir feine Sprache? Zweite Antwort, weil es die Praxis der unaufmerksamen Diskriminierung gibt. Deutsche Reaktion. Meine Tochter ist 5 oder 6, wir sind bei einer Preisverleihung. Ich gehe zu meinem Platz. Neben mir auf dem Platz liegt ein Zettel, Tochter Dresner. Mein Kind steht davor und will sich hinsetzen. Einer der preisverleihenden Personen sieht uns, begrüßt mich und begrüßt auch mein Kind. Das Kind begrüßte auf Englisch. Prenzlauer Berg. Der implizite Rassismus der liberalen Gesinnung. Spielplatz. Niemand spricht mit uns. Man senkt die Augen, weiß nicht weiter, ist peinlich berührt. Einen kleinen intersektionellen Aspekt der ganzen Diskriminierung gibt es dann auch. Wir sind im Park. Mein Ex-Mann ist dabei. Meine Frau fährt mit dem Fahrrad an uns vorbei mit ihrem Sohn. Der Sohn hat sie offensichtlich gefragt, wie das hier so zu verstehen ist, was man da sieht, wenn man uns sieht. Ich höre nur die Antwort der Frau. Die Frau sagt, der Mann ist der Vater und die Frau, nämlich ich, ist die Oma von diesem Kind. Weil irgendwie fehlt da ja eine braune Person in der Genetik. Ich nenne dies den gutes Gewissen Rassismus. Den ich doch nicht Rassismus. White Blindness. Weit verbreitet dieses Phänomen und will ich übersehen. Die Schokosong-Kinder aber äußerten, was sie wahrnahmen. Und nochmal, wo hatten sie das her? Das, was sich in implizite Vorurteile verwandelt. Und die Statistiken belegen es, schlechtere Noten bei fremden Namen oder ausländischem Aussehen, keine Wohnung etc. So der private und halböffentliche Bereich. Hier kann man selbst aufmerksam sein, Gespräche führen, um die Semantisierung offenzulegen, die stattfindet. Denn das ist der erste Schritt für eine Desemantisierung. Klingt leicht, ist aber nur möglich, wenn man sich der eigenen Weißprivilegien bewusst wird. In dieser Hinsicht hat mir das Zusammenleben mit meinem Kind die Augen geöffnet. Für den Default-Modus Weiß. Seit 2010 veröffentliche ich kein Buch mehr, in dem nur weiße Menschen vorkommen. Als wären sie die Menschen, die Welt. Das ist ein leiser Protest, gewiss. Doch ich kann mit Sprache eben darauf zielen, ohne lautes Getöse Wahrnehmung zu verschieben. Denn ich denke, dass die laute Substantivkorrektheit nicht reicht. Und das ist mein dritter Punkt. Verbote, Substantivzensuren, Namenszensuren bergen zwei Gefahren. Sie sind erstens selbst ideologisch. Sie erlauben keinen Nachdenkprozess mehr, sondern sie verurteilen sofort. Sie nehmen ja ihrerseits ein massives In- und Out-Grouping vor, gegen das angeblich gerade vorgegangen wird. Sprich, Polizei ist ein performativer Widerspruch. Zweitens und infamer, sie sind kontraproduktiv. Sie erlauben den Korrektsprecherinnen, sich nicht weiter mit dem Thema der White Supremacy zu beschäftigen. Siehe die Praktiken des Ich bin doch keine Rassistin. Die Personen, die brav Sprechverboten folgen, gewisse Wörter weglassen, wissen, dass sie alles erkannt haben und die Guten sind. Der Alltagsrassismus. Ich sehe eine POC-Person auf der Straße, sie schaut verloren, ich spreche sie auf Englisch, kann, ob ich helfen kann, der geht weiter. Und zu meinem Entsetzen ertappe ich mich selbst immer noch dabei, bei diesem Impuls. Da steht irgendjemand da rum, sieht aus wie Touristin, wird auf Englisch angesprochen. Dazu gibt es eine weitere Größe, die nicht zu unterschätzen ist, die in dieses Spiel sozusagen eingreift, in das Spiel, wenn ich sage, es ist eben gar nicht so einfach, sich der eigenen weißen Privilegien tatsächlich bewusst zu werden und dann anzufangen, damit umzugehen oder auch dagegen vorzugehen. Und ich nenne diese dritte Kraft, die hier im Spiel ist, den staatlichen Widerspruch. Wir haben ein Grundgesetz, das verbietet, Menschen ihrer Rasse wegen zu diskriminieren. Und wir haben eine Grenzpraxis. Kind und ich in der Warteschlange am Flughafen. Passkontrolle. Wir wetten immer schon vorher inzwischen. Beugt der Polizist sich aus seinem Kabuff oder nicht? Wenn er sich rausbeugt, fragt er meine Tochter irgendetwas. Wie, ist das deine Mami? Dann sagt das Kind verschüchtert, ja. Oder weiß dein Papi, dass du wegfährst? Aus jeder Schlange werden wir rausgeholt. Ich protestiere. Ich werde verdächtigt und das Kind auch, ohne jeden Anlass. Ich protestiere und sage, dass sie uns kontrollieren, ist Rassismus. Antwort des Mannes mir gegenüber, genau. Und er sagt es stolz. Und so machen sie es dauernd, immer wieder und gezielt. Darauf werden, wie man mir versichert, Stewardessen, Sicherheitsbeamtinnen und Polizistinnen ausgebildet. Menschen wie das Kind und ich, Mixed Race, werden rausgeholt. Ein Abglanz, der Schatten der Hautfarbe meines Kindes fällt seit 12 Jahren auch auf mich. Damit ist, das ist der Vorteil, mein White Privilege gründlich zerschmolzen. Ich kenne, wie ich angesehen werde, wenn ich alleine irgendwo stehe. Da kommt das Kind angerannt. Ich weiß und sehe, wie der Blick auf mich sich verändert. Der weiße Mensch mir gegenüber denkt etwas. Gern denkt er eben Oma. Dann so kann meine Tochter eben nicht aussehen. Oder er denkt, Grenze, ich bin eine Entführerin, eine Kindshändlerin. Jetzt wird das Kind älter und die neueste Erfahrung war, jetzt bin ich, verschachere ich das Kind als Braut. So jüngst bei der Einreise in die USA in der amerikanischen Botschaft in Berlin. Auch der nicht grünäugige Mensch an meiner Seite denkt etwas. Sie sieht mich an. Wir nehmen Kontakt auf. Er traut mir zu, dass ich ihn als Mensch sehe und ernst nehme. Die Welt hat sich geöffnet für mich mit dem Kind an der Hand. Das nicht weiße Berlin traut mir einen Blick zu, der nicht zu diskriminierend ist. Ich werde angeguckt, wir werden angelächelt. Kontakt entsteht. Und was war davor? Es gab offensichtlich eine transparente Wand zwischen uns. Die war allerdings transparent nur für mich. Ich bemerkte sie nicht. Ich genoss ihre Effekte. Für die andere Seite war sie immer eine Wand. Heute denke ich, meine Güte, wie eingesperrt ich war. Denn das White Privilege ist auch ein White Prison. Zusammenfassung. Macht feine Sprache einen Unterschied? Ja, ein empathisches und emphatisches Ja. Das sehe ich an meinem Kind. Mein Kind reagiert auf Wörter immer schon. Sie weiß genau, was los ist, wes Geistes einer ist, wenn er auf Englisch mit ihr spricht. Wenn er oder sie wissen will, woher etc. die Kleine denn eigentlich kommt oder eigentlich kommt oder kommt. Wenn man das über ihren Kopf hinweg mich fragt. Feine Sprache besteht nicht aus einzelnen Vokabeln. Das N-Wort-Beispiel und das Verbot des N-Wortes und ähnlicher Wörter greift zu kurz. Feine Sprache meint das Sprechen überhaupt. Es meint die Sprachwahl, die Sprechhaltung von oben herunter oder von gleich zu gleich dem Alter angemessen. Sie meint das gesamte Vokabular, die Einfühlung, den Respekt. Mein letztes Argument noch einmal. Warum brauchen wir sie? Wem nützt sie denn? Nützt sie denn überhaupt etwa? Ich habe vorhin gesagt, es ist keine Lösung, so zu tun, als sehen wir den Hautfarbenunterschied nicht. Wir sehen ihn wie Alter, Sex und Gender. Hier im Gender-Sex-Bereich sind wir gerade dabei, uns anzugewöhnen, dass all dies nicht so eindeutig ablesbar oder bedeutend sein könnte, wie lange gedacht. Auch Hautfarbe müssen wir entneurotisieren. Hier in den USA wird zumindest deutlich, dass das so ist, diese Hautfarbe charged, über aufgeladen. Desemantisieren heißt entzeichnen, zurückschmelzen in den Unterschied, der ihr entspricht. Möglich ist das nur unter Anerkennung der Geschichte und der Bedürfnisse, die diese Semantisierung, Neurotisierung, Fetischisierung aufrechterhalten. Denn feine Sprache steht nicht einfach so zur Verfügung. Sie muss erarbeitet werden. Und so sage ich, ich habe grüne Augen, mein Kind hat nicht grüne Augen, genau. Und? Ich habe eine Ausgabe Pippi Langstrumpf gekauft, ohne das N-Wort. Und ich war froh, dass es sie gab. So konnte ich mein Kind allein lesen lassen, allein mit dem Buch. Auch ohne eine N-Person zu sein, hätte sie sich getroffen gefühlt. Warum nun für diese Lösung? Weil sie lesenden Kindern Freiheit gibt? Reicht das? Nein. Weil feine Sprache ermöglicht, an einer der vielen Stellen, an denen Diskriminierung transportiert wird, den Weg zu verstopfen. Rassismus ist wie Wasser. Überall dringt er hindurch. Und wir müssen überall anfangen, ihn nicht weiter hinzunehmen. Die Netflix-Serie Bridgerton wurde gezielt rassendivers besetzt. Die Rolle Hamlet wird ja auch nicht mit dem Erfordernis besetzt, dass der Mann blaue Augen haben soll. Ein guter Schauspieler sollte es sein. Die bunte Schauspielerinnen-Truppe in Bridgerton beleuchtet zudem die Zeit, in der die Serie spielt, nämlich das England der Regency zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf sehr feine Weise. Nämlich als alternative Welt. Durch die Weißabweichung des Filmes im Vergleich zur gesellschaftlichen Realität damals sieht man heute, was damals ausgeschlossen war, was unterdrückt war. Für mich ist das eines der Dinge, die gerade auch Literatur in besonderem Maß kann zeigen, was fehlt. Ja, weil sie auf etwas aufruht, diese feine Sprache. Und deswegen mein Plädoyer für sie. Für die betroffenen Personen, die ständig in Erklärungsnot stehen. Die ständig wie ein wandelndes anderes durch die Welt laufen. Ständig in der Minderheit. Haben Sie, ich schaue in die Runde, je in einem Umfeld gelebt, in dem Sie der oder die andere sind? Ich erinnere mich an eine Reise durch Indien. 3 Wochen war ich allein unterwegs, 2001. Ich war nicht nur in großen Städten. Wohin ich auch kam, ich wurde von allen gefragt, woher ich stammte. Kinder rannten um mich herum, wollten mich anlangen, mit mir sprechen. Ich war übersichtbar. Bald kam ich mir vor wie eine weiße Milchkuh. Aus jeder Menge ragte ich heraus. Ich war unglaublich weiß, weißer als je im Leben. Und auf Schritt und Tritt war ich sichtbar. Ich war auf Schritt und Tritt bewacht. Welche Erleichterung, zurück zu Hause einzuschmelzen in die Menge, wieder ein Teil der anderen zu werden. Mein nicht grünäugiges Kind steht in Deutschland immer heraus. Sie ist in der Regel die Einzige. Diese Nichtspiegelung begleitet jeden ihrer Schritte. Und auf diese Daseinskondition kommt Sprache hinzu, da kommt sie hinzu, da kommt sie obendrauf. Sie trifft also auf ein sensibilisiertes Feld, auf ein bereits schwieriges Feld. Und das Sprachhandeln, das wir dann ansetzen, agiert auf dieser Grunddifferenz. Mein Plädoyer für feine Sprache, ich könnte auch sagen, für einen kundigen Sprachgebrauch, beruht also auf dieser Gesamtsituation. Denn ich glaube, dass ein kundiger Sprachgebrauch etwas von dieser Bürde abnehmen kann. Vielen Dank.
Ethik der Textkulturen ist ein interdisziplinärer Masterstudiengang an der Universität Augsburg und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Uns beschäftigen die vielfältigen Verschränkungen von Ethik, Sprache und Kultur in Vergangenheit und Gegenwart, Theorie und Lebenswelt. Weitere Informationen unter ethikdertextkulturen.de.